Danke, dass du ihn begabt hast und dass du ihn gebrauchst. Bitte segne ihn. Amen.
Amen. Wir hören jetzt einmal noch den Bibeltext und dann lege ich los.
Der Bibeltext für heute ist aus Markus 12, die Verse 13 bis 17 und ich lese aus der Neues Leben-Übersetzung. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Lehrer, sagten sie, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen und bevorzugst niemanden. Du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Sollen wir sie bezahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Als ihm eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Nun, sagte er Jesus, dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib Gott, was Gott gehört. Diese Antwort verwunderte sie sehr.
Yes, Jubico 24. Ich hoffe, ihr seid noch fit, ihr habt Bock auf den Abend. Nachdem ich mich unbeliebt gemacht habe mit meinem Verein, hatte ich gerade so ein bisschen den Eindruck, mache ich mich jetzt gleich nochmal unbeliebt mit so einer Frage, die man jetzt nicht auf so einer Jugendkonferenz immer stellt. Und zwar, schnallt euch an, wie sehr magst du unsere Regierung aktuell von der Skala von 1 bis 10? Es gibt schon ein paar Leute, die denken, was stimmt mit dem da vorne nicht? Ihr müsst das jetzt auch nicht beantworten, okay? Ich beantworte das einfach auch nicht. Ich will euch nur eine kurze Geschichte erzählen, die mich so aufgeregt hat in den letzten Jahren. Da war ja vor 4 Jahren so irgendwas hier pandemiemäßiges, das wollte ich jetzt gar nicht erwähnen. Da war noch was anderes. Vor kurzem hat so einer unserer Minister unseres Landes so eine Idee gehabt und es war für mich ein Problem, weil wir sind vor 6 Jahren nach Kiel gezogen und sind in so eine Wohnung und da war so ein schöner alter Kamin. Ja, und wir haben uns richtig gefreut. Und plötzlich ist da so ein Minister und sagt, nee, der Kamin muss weg. Und ich sage, nee, ich will den Kamin haben, ja. Also, wie, der muss weg. Und hast du solche Momente manchmal mit unserer Regierung und denkst, was war das denn jetzt für eine Idee? Wo kommt das denn her? Nein, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ja. Oder finde ich blöd, oder was für das für eine Entscheidung, bitte. Und das Gute ist, by the way, unser Kamin hat irgendwie, warum auch immer, Bestandsschutz und muss jetzt doch nicht raus. Preis den Herrn, wir haben gebetet. Nein, so schlimm war es gar nicht. Also wir hatten jetzt auch noch eine andere Heizung. Das war alles nur Luxus. Ja, das ist ja auch so ein Ding bei uns manchmal, ne? Dass wir dann auch unseren Luxus wollen. Aber du kennst diese Gedanken, ja? Das Vertrauen in unsere Regierung aktuell sinkt immer weiter runter. Dass die Verständnislosigkeit gegenüber den da oben, ja, die sinkt immer weiter ab, habe ich den Eindruck, ja. Und es nimmt nur das Lästern zu. Man fragt sich, wo ist der Fachkräftemangel? Der ist doch da oben, oder nicht? Sowas höre ich ständig. Ja, solche Sprüche kennt ihr alle gar nicht, ich weiß, kenne nur ich. Ne? Aber weißt du, ich habe den Eindruck, der Frust nimmt auch richtig doll zu. Man hat gar keine Lust mehr auf diese Regierung. Und ich weiß noch, ich bin aufgewachsen mit noch diesem Gedanken von Respekt gegenüber Autoritäten. Warte mal, ich muss das nochmal wiederholen, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Respekt vor Autoritäten. Also mein Vater ist Polizist gewesen und der hat mir das noch beigebracht, ja. Aber ich habe den Eindruck, ich bin ja gelernter Lehrer, ich habe den Eindruck, Respekt wird in Deutschland überhaupt gar nicht mehr verstanden, was das genau ist, so, ja. Und ich kenne das bei mir genauso. Aber wenn ich die Schüler in meiner Schule hatte, dann denkst du dir, Respekt, wird das euch noch irgendwie beigebracht oder ist das irgendwie noch relevant in unserer Kultur? Ich habe den Eindruck, nein. Und auch wenn ich das erlebe, dass Kinder ihre Eltern dann mit Vornamen nennen und wie sie mit Eltern reden und dann gucke ich in mein Leben und denke so, wow, krass, auch ich habe nicht so richtig eine Zeit lang Respekt gehabt vor zum Beispiel meinen Eltern. Und Respekt vor Autoritäten ist auch nicht so mein Lieblingsthema. Ich bin eher so vom Typ Rebell. Ich meine immer, alles besser zu wissen und Recht zu haben und alles verändern zu wollen. Und ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, wo vieles auch sehr eingefahren lief. Und ich hatte ziemlich schnell die Erkenntnis, das muss anders und das muss besser und das läuft systematisch schlecht. Und keine Ahnung, hatte immer die Ideen und dachte, ich muss das jedem irgendwie auftischen. Und ja, Respekt vor Autoritäten hatte ich irgendwann auch nicht mehr so richtig. Und ich weiß, ich mache mich mit diesem Thema unbeliebt, aber wir müssen ins Wort Gottes schauen. Wie Jesus damit umgeht. Er, der als König kommt, er, der wahre König, wie geht er mit irdischer Autorität, mit irdischer Obrigkeit, also mit Regierung, mit Herrschern, mit Königen, mit Kaisern? Wie lehrt er uns, wie lehrt Gottes Wort unseren Umgang damit? Und ich bereite euch schon mal vor, schnallt euch an, haltet euch gut fest, denn das ist vielleicht was, was uns nicht so sehr gefällt. Weißt du, das ist ja krass. Damals gab es immer wieder solche Rabbis, solche Lehrer, manche, die sich auch selbst ernannt Messias genannt haben. Das war nicht nur Jesus, das gab es immer mal wieder solche Leute, die aufgetreten sind, die haben Leute hinter sich geschart und haben dann teilweise eine Revolte angezettelt. Und haben gesagt, hey, so kann das nicht weitergehen. Ich meine, du musst dir klar machen, in dieser Zeit waren die Israeliten unterdrückt von der römischen Besatzungsmacht. Das war mehr als Maske tragen oder so. Das war ein bisschen schlimmer. Das war deutlich schlimmer. Und jetzt versuchen die Pharisäer und die Anhänger von Herodes, das ist ja auch crazy, die religiöse Elite und die Anhänger von der Besatzungsmacht tun sich zusammen, weil sie alle etwas gegen jemanden haben. Nämlich gegen diesen Jesus von Nazareth. Und sie überlegen sich eine List. Und jetzt in Kapitel 12, wo wir weitergehen werden, geht es eine Reihe von Wir grillen den Jesus-Fragen. Also es gibt jetzt so ein paar Interviews, die hat Jesus sich gar nicht gewünscht, aber die Pharisäer und Anhänger des Herodes haben sich überlegt, wir machen jetzt Grill den Jesus mit unseren Fragen und dann werden wir ihn irgendwann kriegen und ihn überlisten und dann haben wir ihn endlich los, dann sind wir ihn los. Das war ihr Plan. Das ist der Kontext von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Also ultra brisant. Vielleicht hast du den hier und da schon mal gelesen, aber wir müssen uns jetzt mal wirklich reingraben in das, was hier passiert. Und da lesen wir jetzt in Markus 12 nochmal, gehen nochmal genau in die Verse 13 bis 15 rein. Danach schickten sie einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Sie hofften, Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken zu können, damit sie ihn verhaften konnten. Und jetzt haben sie sich noch was richtig Cooles überlegt. Lehrer, sagten sie, also Rabbi, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lässt dich nicht beeinflussen, du bevorzugst niemanden, du lehrst die Wege Gottes und was du sagst, ist wahr. Nun sage uns, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Was für eine schlaue Idee von denen. Sie wissen genau, Jesus ist nicht manipulierbar, der ist nicht käuflich. Du kannst ihm nicht sagen, komm, wir geben dir ein bisschen Geld und dann hör auf mit deinem Predigen und verschwinde mit deinen Anhängern irgendwo, zieht woanders hin. Oder Jesus war nicht irgendwie korrupt. Jesus konnte nicht gekauft werden. Jesus war irgendwie nicht zu überlisten mit irgendeiner unwahren Aussage. Und das wussten sie. Und sie schmierten ihm schön Honig um den Bart. Und dann aber mit einem ganz bewussten Ziel, ihn nämlich zu fangen mit einer Fangfrage. Die Fangfrage lautet, nun sag es, ist es richtig, an den Kaiser Steuern zu zahlen? Der Kaiser hat sich damals als Gott verehren lassen. Auf dieser besagten römischen Münze, die sich Jesus zeigen lässt, ist Kaiser Tiberius drauf mit so einem Lorbeerblatt und lässt sich wie so ein Gott verehren. Auf der Rückseite ist die Mutter des Kaisers auf so einem Götterthron. Und das muss dir als religiöser Jude richtig schwer gefallen haben sein. Diese Münze, diesen römischen Denar in der Hand zu halten und mit deinen Steuern so einen götzendienerischen Kaiser zu unterstützen. Soll man sowas als gläubiger Mensch wirklich tun? So eine götzenorientierte Regierung unterstützen? Nee, das kann doch nicht sein. Und Jesus, du bist doch so ein richtig religiöser Mensch. Du achtest doch überhaupt nicht die Meinung von Menschen. Du bist doch straight, du bist doch integer, du bist doch geradlinig. Jetzt sag uns doch, muss man Steuern bezahlen an so einen gottlosen Kaiser, der sich selbst als Gott sogar verehren lässt. Es gibt doch nur einen Gott, oder? Ja, natürlich. Und jetzt muss man wirklich so einen Kaiser unterstützen? Wisst ihr, was die List dahinter war? Wenn Jesus sagt, nein, muss man nicht, weil nur einem gehört alles Geld und nur einem gehört die Ehre und nur einer ist Gott. An so ein götzenopferisches System, da wollen wir uns nicht dran beteiligen. Wir wollen so einen Kaiserkult nicht unterstützen. Was hätten sie dann gehabt? Na, sie hätten ihn dann in der Falle gehabt. Dann hätten sie ihn schön festnehmen lassen können und weg wäre das ganze Problem Jesus. Wenn er allerdings gesagt hat, weil er allerdings einfach gesagt hätte, ja, klar, wow, lass uns das unterstützen, lass uns den Kaiser unterstützen, damit hätten sie niemals gerechnet. Weil sie gesagt haben, nein, du bist doch geradlinig, du machst dir doch nichts aus hier Menschenverehrung oder so. Und Jesus, wie immer, wie Michi schon gesagt hat, wie immer überraschend, er reagiert ganz anders. Er kommt als ganz anderer König als erwartet und er reagiert völlig verblüffend. Die Pharisäer haben sich schon gedacht, Alter, mit dieser Frage haben wir ihn. Das ist so eine Fangfrage, damit haben wir ihn. Und dann reagiert Jesus, wie immer, völlig überraschend. Und er antwortet nicht so schwarz-weiß. Vielleicht kennst du auch die Stelle aus Johannes 8, das ist glaube ich, wo die ihn auch versuchen zu locken, die Pharisäer, mit einer anderen Situation. Da bringen sie so eine gerade beim Ehebruch ertappte Frau dahin und sagen, Jesus, müsste man sie jetzt nicht nach dem Gesetz steinigen? Und was macht Jesus dann? So was Ähnliches wie hier. Er malt erstmal was in den Sand. Und hier macht er was Ähnliches. Er sagt, zeigt mir eine Münze. Jesus durchschaute ihre Scheinheiligkeit und sagte, wen wollt ihr mit euren Fangfragen überlisten? Zeigt mir eine römische Münze und ich werde es euch sagen. Als sie ihm eine reichten, übrigens, die Pharisäer waren so Heuchler, denn die haben selber auch Steuern bezahlt. Da hatte nämlich jemand auch eine Münze dabei. Naja, als sie ihm eine reichten, fragte er, wessen Bild und Titel ist darauf eingeprägt? Bild und Titel des Kaisers, antworten sie. Wisst ihr, ich stelle mir so vor, dass meine Töchter sich streiten, also ich habe 4 Kids und 3 davon sind Mädels und die streiten sich manchmal um so ein paar schöne Sachen, die sie haben und die eine sagt, nein, das ist mein Ausmalheft und der andere sagt, nein, das ist mein Ausmalheft, so frei erfundenes Beispiel. Und weißt du, ich stelle mir so vor, dass ich so entspannt und so witzig wie Jesus reagiere und sage, zeig mir, wessen Name da drin steht, fertig. Wie stumpf, ne? Wieso steht doch da so? Witzige Reaktion irgendwie, haben sie völlig nicht mit gerechnet und es bringt sie auch völlig aus dem Konzept. Und dann antwortet Jesus. Und er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers gehört, gebt Gott, was Gott gehört. Keine ganz einfache Antwort, aber eine Antwort, die ganz viel aussagt. Jesus sagt, die Steuern, die gehören dem irdischen König. Ja, das könnt ihr ihm ruhig zurückgeben. Das ist nicht entscheidend. Aber die Anbetung gehört dem himmlischen König. Was für eine Reaktion. Das hätte niemand erwartet. Ist er nicht der kommende König? Gehört nicht ihm allein die Ehre? Tiberius hat sich feiern, der Kaiser hat sich feiern lassen als Herr, als Kyrios. Aber es gibt doch nur einen Herrn. Und Jesus sagt, ja, es gibt nur einen Gott, den wir anbeten sollen. Aber gebt dem Kaiser trotzdem die Steuern. Das hat alle verwundert. Und sie gehen weg und wissen nicht mehr, womit sie ihn fangen sollen. Weißt du, was das uns eigentlich aussagt? Ist ziemlich krass. Der Schöpfer des Universums, der König aller Könige, kommt völlig anders erwartet auf einem Esel eingeritten in Jerusalem. Und er zeigt, was falsch läuft in diesem System im Tempel und räumt die Tische nieder. Und anstatt zu sagen, und jetzt räume ich auch noch dieses ungöttliche System auf, tut es nicht. Und er sagt, nein, wir wollen die Steuern zahlen. Wie crazy. Warum macht Jesus das? Wir finden das Prinzip auch später bei Petrus und Paulus. Und Paulus erklärt uns noch mehr, dass da viel mehr drin steckt, als nur die Steuern zu bezahlen. Wir finden in 2 Texten oder noch in mehreren Texten, dass das ein größeres Prinzip ist, was dahinter steckt. Und das Prinzip ist wirklich wichtig, wenngleich es auch ziemlich out ist heute. Römer 13, 1-7. Paulus schreibt an die Römer, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Jetzt müssen wir uns wirklich bewusst machen, in was für einem Staat das Paulus hineinschreibt. In den Christen verfolgt werden, der wirklich ungerecht ist, wo ein Kaiser sich als Gott verehren lässt. Und Paulus schreibt es so krass. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Gott hat Ordnung eingesetzt. Gott wollte schon immer Ordnung. Einfach alles in Chaos zu lassen, Anarchie, funktioniert nicht. Gott hat Ordnung eingesetzt, er hat Autoritäten eingesetzt. Und es ist notwendig, Vers 5, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur als Angst vor Strafe. Kennt ihr das, dass man sich gerne aus Angst vor Strafe nur unterordnet? Irgendwo die Schlupflöcher suchen und nur nicht irgendwo ein Gesetz übertreten, wo man irgendwie Ärger kriegen könnte. Das ist dann noch die Unterordnung, die wir machen. Einfach nur aus Eigennutz, ja, weil wir nicht bestraft werden wollen, weil wir nicht irgendwie belangt werden wollen. Aber der Rest interessiert uns nicht so wirklich, oder? Und Paulus sagt, doch, sondern auch, weil es das Gewissen fordert. Darum ist es richtig, dass ihr Steuern zahlt. Also er nimmt dieses Thema auf. Und in Vers 7 gibt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist dem Ehre gebührt oder dem Ehre zusteht. Und Petrus sagt etwas ganz Ähnliches. Nur um euch zu zeigen, das sind viele, viele Bibeltexte, die über dieses Thema Unterordnung sprechen. Ordnet euch, 1. Petrus 2, 13 bis 17, ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren und so weiter und so fort. Denn Gott will, Vers 15, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Und dann auch wieder dieses Fazit, wieder dieses Thema Respekt, fällt euch das auf? Begegnet allen Menschen, Vers 17, mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, und achtet den gottlosen Kaiser. Das ist doch crazy, oder? Wisst ihr, Unterordnung ist kein Randthema. Unterordnung unter den Staat hören wir sehr selten, aber ist in der Bibel kein Randthema. Und das, obwohl der Staat so ungerecht und so schlimm war. Und da steckt ein größeres Prinzip hinter, das ich euch gleich erläutern will. Aber erst will ich kurz ein Beispiel noch aus unserer Gemeinde erzählen. Diesen Text, 1. Petrus 2, den hatten wir letztens in so einer Predigtreihe über den 1. Petrusbrief. Weißt du warum? Weil der 1. Petrusbrief passt eigentlich perfekt in unsere Zeit. Petrus schreibt an die Gemeinden in der heutigen Türkei. Und es ist wirklich eine sehr nicht christliche Welt, in der sie leben, in der sie Gemeinde bauen. Und weißt du, wir kommen in unserer Zeit auch mehr und mehr in eine nachchristliche Zeit. Wir werden als Christen in Deutschland, sind wir mittlerweile eine Minderheit. Und das seit Jahrhunderten zum ersten Mal wieder. Und wir kommen in diese nachchristliche Zeit und wir haben uns als Gemeindeleitung überlegt, hey, wir wollen aus diesem Petrusbrief Prinzipien herausnehmen, wie wir uns in dieser Welt verhalten sollen. Weil im Petrusbrief wird es richtig cool dargelegt von Petrus, wie wir einen Unterschied machen in dieser gottlosen Welt und wie wir auffallen sollen. Also ich empfehle euch das unbedingt. Macht es gerne in eurer stillen Zeit. Lest diesen 1. Petrusbrief. Was mich nur so erschrocken hat, dann kam das Kapitel 2 vor in einer Predigt. Und ein junger Bruder aus unserem Predigerteam, der wirklich sehr, sehr belesen ist in Geschichte, ist Doktor in Medizin und hat es wirklich theologisch übelst drauf, hat richtig nice darüber gepredigt. Und danach sind voll viele Leute damit nicht einverstanden gewesen. Und ich denke mir so, aber das steht doch da. Also nur, weil wir nicht mögen, dass unsere Kinder, mein Sohn ist mit Maske auf dem Mund eingeschult worden. Ja, nur weil ich das nicht mag, ordne ich mich jetzt nicht unter oder was? Und da seit ungefähr 4 Jahren brauchst du so eine ganz merkwürdige Diskussion in unseren christlichen Kreisen, die ich erschreckend finde. Da biegen wir die Bibel, weil wir die Regierungsentscheidung nicht mögen? Mit dem Kamin und den Masken? Ja, mag ich die Entscheidung alle? Nee. Mochten die Leute damals die Entscheidung des Kaisers alle? Nee. Also wir müssen uns bewusst werden, dass Unterordnung etwas ist, was sich durch die ganze Bibel zieht, ob wir es wollen oder nicht. Es ist ein göttliches Prinzip und sogar Christus ordnet sich unter. Wir sehen das in der ganzen Bibel, wir können das jetzt nicht in Gänze uns anschauen, aber das ist hier mal eine Tabelle. Ich liebe übrigens Tabellen, keine Predigt von mir ohne Tabellen, werdet ihr gleich nochmal erleben oder morgen dann. Also es ist einfach genial zu erkennen, wie sich das durch die ganze Schöpfung, durch die ganze Bibel von A bis O zieht. Ganz am Anfang sagt Gott zu Adam und Eva, jo, chillt euer Leben, genießt eure Ehe und das war's. Nee, er gibt ihnen ein Leitungsmandat. Er sagt, herrscht über die ganze Schöpfung. Ihr kriegt ein Leitungsmandat. Ihr sollt die Schöpfung bewahren, bebauen. Wir haben ein Leitungsmandat für Gottes Schöpfung. Und dann geht es durch die ganze Bibel weiter. Es ist ein Prinzip, das wir in der Bibel sehen. Aus diesem Heft Schritte zur Freiheit in Christus will ich zitieren. Wir können in der Bibel sehen, wie Gott Ordnungen einsetzt, in denen er Verantwortlichen Autorität gibt. Autorität bedeutet, dass jemand aufgrund seiner Stellung leiten darf. Nicht, weil ich Bock darauf habe. Wir leben in einem Zeitalter der Rebellion. Sehr oft respektieren Menschen Gesetze und Autoritäten nur, wenn es ihnen passt oder aus Angst vor möglichen Konsequenzen. Rebellion gegen Gott und seine Autoritäten macht uns geistlich verwundbar. Weißt du, was das der Ursprung der Sünde ist? Rebellion. Ich rebelliere gegen Gottes gute Ordnungen. Ich rebelliere gegen Gottes Gesetze. Ich sehe das anders, ich meine es besser, also handle ich anders. Und ich glaube, was hier dieses Heft sagt, ist wahr. Es ist ein Akt des Glaubens, sich unvollkommenen Autoritätspersonen unterzuordnen. Und genau das verlangt Gott von uns. Ja, natürlich, um das jetzt euch ein bisschen durchatmen zu ermöglichen, natürlich gibt es Grenzen der Unterordnung. Und die finden wir auch in der Bibel. Das möchte ich auch kurz erwähnen bei dem Thema, sich dem Staat unterordnen. Natürlich, wenn wir gegen Gottes Wort handeln müssen, wenn wir unmoralisch handeln müssen, wenn wir gezwungen werden zu sündigen, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir gegen unsere christliche Überzeugung reden müssen, unseren Glauben verleugnen müssen, wenn wir verboten bekommen, unseren Glauben zu verkündigen, wenn wir das Evangelium nicht mehr sagen dürfen, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, so wie es in Apostelgeschichte 5 steht. Aber doch nicht, wenn ich mit Maske in die Schule laufen muss. Wo steht das? Versteht ihr? Ich weiß, das ist ein sensibles Thema und ich mache mich unbeliebt. Könnt ihr morgen in eine andere Gemeinde gehen oder so. Nein, aber also wisst ihr, das ist für mich auch ein schwieriges Thema, weil ich bin Rebell durch und durch. Aber es ist für mich eine geistliche Übung, mich dem unterzuordnen, wenn es mir auch nicht gefällt. Ich möchte aber gleich dazu sagen, was Unterordnung nicht ist. Weißt du, Unterordnung ist nicht passives Runterschlucken. Ich will hier nicht predigen, man darf nichts sagen oder man darf seine Meinung nicht äußern oder man darf nicht aufstehen für Gottes Wahrheit. Man darf nicht aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Doch, das dürfen wir. Das ist nicht Unterordnung. Unterordnung nicht verwechseln mit passivem Runterschlucken, sondern es ist aktives Respektieren. Unterordnung ist nicht passives Runterschlucken, sondern aktives Respektieren. Und ich glaube sogar, Unterordnung ist eine geistliche Übung. Und das musste ich ehrlich gesagt in meinem Leben neu verstehen. Und das ist wirklich für mich so ein Ding gewesen, das hat mich dann auch geistlich nochmal ganz doll geerdet und auch ein Stück wieder reflektiert und zur Demut und zur Buße gebracht. Paulus sagt das in Epheser 5, Vers 18. Weißt du, da wären wir niemals auf den Gedanken gekommen. Er schreibt in diesem Text, ich zeige ihn erst gleich, er schreibt in diesem Text, wie man vom Geist Gottes erfüllt wird. Und weißt du, was in deiner Bibelübersetzung, vielleicht kannst du die mal aufschlagen, wenn du Lust hast, Epheser 5, Vers 18, wird der Vers 21 häufig unter die nächste Überschrift gepackt. Müsst ihr mal drauf achten. Schlagt mal Epheser 5, Verse 18 bis 21 auf. Und da wird der Vers 21 mit der Unterordnung in den nächsten Abschnitt häufig gepackt. Aber rein grammatikalisch ist das falsch. Rein grammatikalisch ist das eine Aufzählung. Und Paulus sagt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und dann kommen ganz häufig die gleichen Wörter. In dem. Also indem ihr das tut und das tut und das tut, werdet ihr euch vom Geist Gottes erfüllen lassen. Und dann kommt doch allen Ernstes als letzten Punkt, wie wir vom Geist Gottes erfüllt werden, neben Lobpreis und so weiter und Dankbarkeit, kommt indem ihr euch in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Was? Das füllt mich mehr mit dem Geist? Unterordnung ist eine geistliche Übung. Unterordnung ist nicht Schwäche. Ich habe Unterordnung immer als Schwäche verstanden. Ich war lieber der seine Meinung den anderen aufgedrückt hat, der rechthaberisch war, der rebelliert hat, weil alles andere fand ich irgendwie passiv. Und das waren Lappen, die nicht aufgestanden sind. Und mich unterzuordnen, ist das nicht Schwäche? Was ist, wenn es genau das Gegenteil ist? Was ist, wenn Christus, was in der Welt zählt, mal wieder umdreht? Was ist, wenn Gottes Furcht uns dazu bringt, uns einander unterzuordnen? Weil wir Gott achten, weil wir Gott fürchten und weil Christus sich selber klein gemacht hat für uns. Und weißt du, Unterordnung hat viel damit zu tun, Respekt vor Christus zu haben. Damit fängt es an. Gottes Furcht führt zur Unterordnung. Respekt vor Christus ermächtigt uns zur Achtung von Autoritäten. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie geht denn jetzt Unterordnung? Wie geht denn jetzt Unterordnung? Ach so, genau, noch ein Satz vielleicht. Das menschliche Herz ist voller Rebellion, aber der Geist Gottes ist voller Liebe. Und Liebe kann sich übervorteilen lassen. Liebe kann sich zurücknehmen. Liebe kann den Mund an richtiger Stelle öffnen, aber an richtiger Stelle auch mal kurz zulassen. Und deswegen glaube ich, hat Unterordnung viel mit dem Ton zu tun. Der Ton macht hier auch wieder mal die Musik. Weißt du, ich liebe Timotheus. Timotheus ist so mein Lieblingsprotagonist sozusagen in der Bibel, nach Jesus natürlich. Timotheus ist ein junger Mann, der Verantwortung bekommen hat. Und ich habe auch ziemlich jung Verantwortung bei uns in der Gemeinde bekommen. Und Timotheus wird ermutigt von Paulus, immer den Mund zu halten und nichts gegen die Ältesten und die Älteren zu sagen. Nee, wird er nicht. Nein, wir dürfen etwas sagen, wir dürfen Missstände in unseren Gemeinden ansprechen, wir dürfen mutig sein, aber der Ton macht die Musik. Paulus sagt dann Timotheus, wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern es geht um das Wie. Rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie deine Mutter und jüngere Frauen wie Schwestern. Mit aller geboten Zurückhaltung. Das ist revolutionär. Dass auch Frauen mit Respekt hier übrigens angesprochen werden sollen, war in der Kultur überhaupt nicht so. In der Kultur waren Frauen Dinge. Wie du die angesprochen hast, war völlig egal. Und Paulus sagt, nein, wir Christen sind anders. Wir reden mit Respekt. Der Ton macht die Musik. Und der Ton muss aus unserem Herzen voller Demut und Liebe kommen. Rechthaberei und Arroganz, damit erreicht man nicht so viel, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung erreicht man viel mehr. Und ich musste das lernen. Ich habe es eben schon angedeutet, ich bin mit relativ jungem Alter bei uns in den Ältestenkreis gekommen und mein Vater war auch noch dabei. Und mein Vater und ich, wir sind wirklich völlig unterschiedlich. Ihr habt ja eben schon gelernt von mir, dass ich ein bisschen chaotisch bin. Und er ist super treu. Er ist super der stetige Typ, kann richtig gut mit Zahlen. Ich hasse Zahlen, ich weiß nichts mehr aus meiner Vergangenheit und schon gar nicht irgendwelche Zahlen. Ich bin froh, dass meine Frau so zu Hause so Bilderrahmen aufgehängt hat, wo die Geburtsdaten unserer vier Kinder stehen. Ne? Kann ich zwischendurch nochmal abgucken. Nee, aber also er ist wirklich ganz anders als ich und ich bin direkt am Anfang ganz häufig anderer Meinung gewesen. Und ich habe das immer volle Kante im Ältestenkreis ausgedrückt. Ja? Immer dagegen, immer die andere Meinung. Und unser anderer Mitältester hat schon immer die Augen gerollt, dachte, die Gabers, die betteln sich wieder. Ne? Dann habe ich meine Frau geheiratet und sie hat mir irgendwann liebevoll, aber auch ganz klar geschildert und gesagt, Markus, ich komme damit nicht klar, wie respektlos du mit deinem Vater redest. Und merkst du eigentlich, dass das gar nicht so geistlich euch im Ältestenkreis voranbringt, sondern dass das zum Gegenteil führt, als das, was du erreichen willst. Und ich musste so merken, sie hat wirklich recht. Das war nicht in Ordnung, wie ich mit ihm gesprochen habe, selbst wenn ich in der einen oder anderen Stelle recht gehabt habe. Es ist überhaupt nicht respektvoll gewesen, es hat auch zu gar nichts geführt. sich zu echauffieren, sich aufzuregen. Und ich habe gelernt, meinen Respekt wieder zu gewinnen und zu sehen, nein, mein Vater hat über viele, viele Jahre so treu unserer Gemeinde gedient. Er macht die Finanzen perfekt. Er arbeitet in seinem Urlaub, um die ganzen Steuerbescheinigung an die Spender rauszuschicken und alles mögliche. Ich hatte alles vergessen, was er Gutes tat und habe nur gesehen, was man irgendwie verändern müsste und habe meinen Respekt ein Stück verloren. Wie krass, der, von dem ich doch am meisten gelernt habe, der mich doch aufgezogen hat, der aus einem nichtchristlichen Elternhaus ist, der mit 16 zu Hause rausgeflogen ist, Christus gefunden hat und eine Gemeinde geleitet hat. Und eine Familie ohne Großeltern großgezogen hat, ohne Unterstützung von anderen Christen. Und jetzt leben meine Eltern unter mir und unterstützen mit unseren Kindern ständig. Wie kann da mir mein Respekt verloren gegangen sein? Und weißt du, ich musste wieder Buße tun über mein eigenes Herz und sagen, Gott, das geht nicht so, das geht so nicht weiter. Und seitdem hat sich was verändert. Weißt du, Unterordnung ist nicht passiv zu sein, nicht Missstände anzusprechen, ist nicht für die Wahrheit einzustehen. Doch, das sollst du alles tun. Aber es geht um den richtigen Ton und um das respektvolle Herz. Wer sich unterordnet, ist nicht passiv, sondern aktiv im richtigen Moment und im richtigen Ton. Und ich erlebe in eurer Generation so eine Generation, die ist eher sehr passiv. Vielleicht erlebst du das auch, vielleicht entdeckst du dich auch manchmal dabei, dass du vielen Streitereien, vielen Problemen, vielen unbequemen Begegnungen am liebsten aus dem Weg gehst. Dass du so ein bisschen passiv geworden bist. Man kann ja auch heute die Gemeinde wechseln, man kann jedem Streit aus dem Weg gehen, man kann alles nur über Internet versuchen zu klären. Und ja, es gibt Momente, da geht es nicht anders, als aus zum Beispiel einer Gemeinde zu gehen, ja. Aber vorher zieh dich nicht zurück. Passivität ist wieder nicht Unterordnung. Und ich will das gerne so zusammenfassen, ich habe es euch schon vorgewarnt, in einer Tabelle. Ich würde sagen, es gibt diese gesunde Form von Unterordnung zwischen Rebellion und Passivität. Rebellion ist, ich überhöhe mich, ich werde respektlos, ich bin mit Härte und Rechthaberei und Aufmüpfigkeit setze ich mich durch. Und das führt häufig nur zur Zerstörung von Beziehungen, zu Zerstörung von Teams, zu Zerstörung von Gemeinden. Aber Passivität führt zu Rückzug. Ich bin frustig, ich lästere im Hintergrund, es entstehen Parteiungen, ich bin unzufrieden, ich fange an, mich irgendwie so in meiner Subkultur zurückzuziehen. Und das ist auch nicht das, was Jesus uns vorgelebt hat, was die Apostel uns vorgelebt haben. Sondern Unterordnung ist die gesunde Mitte. Aus Respekt vor Gott gehorche ich grundsätzlich, aber spreche in demütiger Art und Weise Missstände an. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine mutige und gleichzeitig demütige Konfliktkultur. In unseren Gemeinden, in euren Freundschaften, in euren Jugendgruppen. Wir brauchen eine mutige und demütige Konfliktkultur. Und du kannst dir jetzt einfach mal eins dieser vier Punkte mitnehmen. Wie kannst du dich unterordnen? Was könnte jetzt dein nächster Schritt sein? Erstens, das werden wir gleich im Action Step noch machen, bete für deine Regierung. Zweitens, rede respektvoll mit Autoritäten, mit deinen Lehrern, die du nicht magst, mit deinen Eltern natürlich. Richte dich nach den Gesetzen des Staates und nicht nur aus Angst vor Strafe. Steh für göttliche Prinzipien ein, aber in einer respektvollen Art und Weise. Und woher bekommen wir diese Kraft? Warum sollten wir das tun? Weil der König der Könige sich selbst klein gemacht hat. Er, der Gott gleich war, hielt es nicht für wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Jesus kam nicht auf die Welt, in prunkvollem Kaiserfamilie geboren und hat überall seine Autorität verstrahlt und genossen und hat irgendwie allen gezeigt, was er für ein großer König ist. Wie ist Christus gekommen nach Jerusalem? Auf einem Esel. Christus hat sich klein gemacht. Und dieselbe Gesinnung können wir haben, weil er so klein geworden ist für uns. Vielleicht habt ihr diesen Text schon mal gelesen aus Philipper 2, 6 bis 11. Er nahm die niedrigste Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Er, der König der Könige, der Herr aller Herren, der Gott von Ewigkeit, hat sich selber freiwillig erniedrigt. Und deswegen kann ich das auch tun, weil Christus es mir vorgemacht hat, weil der König sich untergeordnet hat. Er hat sein königliches Recht nicht durchgezogen, sondern sich untergeordnet. Und er ist der Niedrigste von allen geworden, ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und eines Tages wird er erhöht werden. Und das ist unsere Lektion. Wir wollen uns nicht selber erhöhen, wir lassen uns eines Tages von Gott erhöhen. Weil dann werden wir zu Königen und Priestern. Und wir brauchen uns auf dieser Welt nicht zu erkämpfen, unsere Stellung. Denn Gott hat uns eine unglaubliche Stellung schon im Evangelium gegeben. Und weißt du, mein Traum ist wirklich, dass ihr als junge Generation nicht auffallt durch Passivität, noch durch Rebellion, sondern durch gute Taten. So wie Petrus es in seinem ganzen Brief schreibt, dass ihr durch gute Taten auffallt. Und so wie die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten aufgefallen sind. Sie waren eine absolute Minderheit und sie wurden verfolgt bis aufs Heftigste. Ihr müsst mir die Kirchengeschichte lesen, das ist wirklich nicht feierlich, was da passiert ist. Und weißt du, wie die Christen aufgefallen sind? In dieser Zeit, wo sie so unterdrückt und so verfolgt wurden, sind sie aufgefallen, wodurch? Durch Aufmüpfigkeit oder durch Passivität? Nein, sie sind aufgefallen durch gute Werke. Sie sind aufgefallen durch Nächstenliebe. Im 2. und 3. Jahrhundert nach Christus sind riesige Pestwellen über das römische Reich ausgebrochen. Menschen sind wie Fliegen gestorben. Menschen haben gelitten ohne Ende. Und wisst ihr, wer geholfen hat in dieser Zeit, obwohl er und sie verfolgt wurde? Das waren die Christen. Und wisst ihr, was dieses demütige und nicht aufmüpfige, sondern aufopferungsvolle Verhalten gebracht hat? Es hat die Ausbreitung des Christentums über den ganzen Globus erwirkt. Eusebius, ein Kirchengeschichtsschreiber aus der Zeit, der 260 bis 339 ungefähr gelebt hat, sagt, da wurde auch die allseitige Dienstbereitschaft der Christen und ihre Frömmigkeit allen Heiden in deutlichen Zeichen offenbar. Denn sie waren die einzigen, die in so großer Drangsal ihr Mitgefühl und ihre Nächstenliebe durch die Tat kundgaben. Die einen widmeten sich Tag für Tag der Pflege der Sterbenden und ihrer Bestattung. Es waren derer Tausende, um die sich niemand annehmen wollte. Andere versammelten die von Hunger gequälten aus der ganzen Stadt an einem Ort und teilten Brot unter ihnen aus. Ihr Tun sprach sich bei allen Menschen herum und man pries den Gott der Christen und bekannte, dass diese allein die wahrhaft Frommen und Gottesfürchtigen seien, der ihre Werke dies bewiesen. Die Christen der ersten Zeit, sie fielen nicht auf durch ihre Aufmüpfigkeit, sondern sie fielen auf durch ihre Aufopferung, so wie Christus auch. Hey, das ist meine Message für heute Abend und ich wünsche mir, dass ihr eine Generation seid, die nicht durch Lästern und Aufmüpfigkeit und Rot-Grün und Ampel Hauptsache weg und wenn ich bete für die Regierung, dann nur, dass sie bald verschwindet, sondern dass wir auffallen durch gute Werke. Dass wir auffallen dafür, dass wir uns für die Armen einsetzen, dass wir uns für die Schwachen einsetzen, dass wir uns beteiligen und zwar nicht nur mit unserem Mund und unserem Tippen, sondern in Tat und Wahrheit. Die ersten Christen sind mir darin ein Riesenvorbild. Und ich will euch jetzt in diesen Action-Step entlassen, aber ich möchte einmal noch gemeinsam dafür beten. Jesus, was für ein König bist du, der kommt als der König der Könige, als der Herr der Herren, als der Schöpfer des Universums und sich so klein macht. Du hast dein Recht aufgegeben, dein Recht, Gott zu sein und hast es nicht umklammert und bist auf diese Welt gekommen und bist niedrig geworden. Du bist in einem Stall geboren worden. Du bist bespuckt worden am Kreuz. Du hast all diese Demütigung ertragen, um uns zu dir zu ziehen. um uns in eine Stellung zu versetzen, die wir niemals verdient haben, hast du deine Stellung aufgegeben, Jesus, und das macht uns so dankbar. Wir danken dir so sehr dafür, Jesus, dass du das getan hast. Und wir wollen dir darin folgen. Ich bete, dass diese Generation, die hier sitzt, eine mutige Generation ist, die demütig sich verhält. Ich bete, Herr, dass wir wieder lernen, was es bedeutet, Respekt vor dir zu haben und vor Ordnungen, die du eingesetzt hast. Ich bete, dass wir ein Vorbild sind für unsere guten Werke, weil du, Jesus, alles für uns gegeben hast. Nicht aus diesem Leistungsdenken, was wir heute Morgen gehört haben, sondern aus dieser Liebe, die du für uns hast. Amen. Ihr könnt euch jetzt 5 Minuten Zeit nehmen für diesen Action-Step. Und es ist sehr herausfordernd, aber weißt du, ich habe es gesagt, es fängt in unseren Herzen an. Vielleicht war diese Message jetzt sehr herausfordernd für dich. Und ich glaube, es fängt bei uns allen in unseren Herzen an. Wir müssen unsere Herzen weich beten für Menschen, denen wir, die uns vorgesetzt sind und die wir vielleicht nicht so sehr mögen. Also will ich, dass du dich heute Abend auf ein Experiment einlässt. Und ich würde mir wünschen, du tust es. Schreib doch mal jetzt dir ein Regierungsmitglied, ein Lehrer oder einen Vorgesetzten auf, den du nicht so besonders magst. Und dann bete nicht, dass er bald verschwindet, sondern bete, dass Gott ihn segnet. Und bete einfach für ihn. Und wenn du so krass bist, kannst du vielleicht sogar Danke sagen für die Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Und ich weiß, das ist schwer. Und wenn du magst, kannst du das einfach für dich jetzt in diesen 5 Minuten tun. Und diese zweite Aufgabe kannst du auch dann noch überlegen, wie kannst du nächste Woche durch eine positive Tat auffallen. Vielleicht was ganz Kleines in deiner Nachbarschaft oder da, wo du hingestellt bist. Und danach werden wir dann gemeinsam singen. Nehmt euch jetzt die Zeit, jeder für sich.